Guten Morgen. Willkommen bei der jetzt vierten Vorlesung zur Zeit. Wir hatten beim letzten Mal bei unserem Versuch, ich erinnere da nochmal dran, mit dieser Zangenbewegung sozusagen oder Doppelbewegung den äußersten Rand dessen, was man so als das europäische Zeitdenken bezeichnen könnte oder vielleicht auch den Sinn für Zeit, den spezifischen Sinn für Zeit in unserer Tradition zu erkunden. Bei dieser Doppelbewegung hatten wir letztes Mal einen Perspektivwechsel vollzogen. Wir haben uns nicht mehr mit dem kulturhistorisch sozusagen neutralisierten Blick von außen die Spuren einer weit weggelegenen fremden Zeitkultur, eines fremden Zeitmodells angesehen, sondern wir haben versucht, ein Textstück unserer eigenen Vorgeschichte zu nehmen und zu verstehen, wovon da die Rede ist und auf diese Weise sozusagen von innen her die Grenze des für uns vorstellbaren früher Figuren von Zeitdenken auszuloten, also auf diese Grenze zuzubewegen. Es ist klar, dass auch, also auch diesem Zugang von innen sich das Dokument, das Monument, dem wir uns zuwenden, widersetzt, aber es ist möglich, durch interpretatorische Arbeit an dem, was einem zwar als fremd, aber doch als Teil sozusagen mit der Unterstellung, es ist ein Stück unserer Tradition, das wir verstehen können, was sich da dann freilegen lässt. Das Textstück, das ich Ihnen mitgebracht hatte zu diesem Zweck, ist natürlich, wenn Sie so wollen, willkürlich gewählt, aber es ist nicht irgendein Text. Es ist ein für die abendländische Überlieferung überhaupt Schlüsselstück, ein Monument sozusagen unserer europäischen Reflexionskultur. Das erste original überlieferte Satzfragment, das man als ein philosophisches Textstück bezeichnen kann und vielleicht auch muss. Es handelt sich um eine freischwebende allgemeine Überlegung, die ohne mythische, religiöse oder anders wie von Autoritäten abgeleitete Weise eine Art Theorie zu entwerfen scheint. Dieser Spruch des Anaximander, beziehungsweise, also das ist so die Formel, der Name, in dem man diese Stücke anspricht, diese drei geteilten Aussagen, wobei die erste, die längste nochmal aus zwei, grammatisch gesprochen, aus zwei Sätzen besteht. Der Satz ist dunkel, aber so dunkel er ist, eines springt sofort ins Auge und das haben wir beim letzten Mal auch schon angefangen einzukreisen. Es handelt sich in welcher Form auch immer um eine Theorie über den Chronos, also um einen zeittheoretischen Satz. Das Wort Zeit kommt als Terminus, also Chronos, Tukron, Taxin, nach der Zeit, Ordnung hier vor. Und auch die Rede von Werden, Alter, Tod, Verderben und so weiter ist eindeutig temporal. Machen wir uns noch einmal die Mühe, Schritt für Schritt etwas von dieser Zeittheorie des Anaximander freizulegen. Also ich bitte Sie für diese Sitzung etwas um Geduld. Diese kleinteilige Auslegungsarbeit sozusagen in der Differenziertheit, die möglich ist und vielleicht auch gefordert ist, mal mit durchzuspielen. Der Satz, Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron, woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit, denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitordnung oder nach der Zeitanordnung. Als Anfang, Arche, aller Dinge, wird hier zunächst das Apeiron genannt. Diels Kranz, das sind die Herausgeber, also ursprünglich Diels, danach übernommen von Kranz, dieser einschlägigen, zitierfähigen Ausgabe der Fragmente der Vorsokratiker. Diels Kranz übersetzen das Wort Apeiron nicht. denn es ist nahezu unübersetzbar. Apeiron ist jedenfalls kein Stoff. Das hatte ich letztes Mal schon betont. Es ist etwas radikal Abstraktes. Apeiros heißt unbegrenzt, unmessbar, aber auch unentwirrbar. Man tut sicher gut daran, nicht einfach Unendliches oder dergleichen zu sagen. Denn das würde wiederum die Vorstellung einer Substanz oder einer Fläche oder dergleichen nahelegen, die dann eben eine unendliche Ausdehnung hat. Besser treffen würde die Übertragungsrichtung, die sozusagen das Problematische, den praktischen Charakter des Apeiron betont, also undurchdrungen, ungreifbar. Das trifft den griechischen Wortsinn besser. Auf diese Weise fasst man den Charakter des Apeiron auch mehr als einen Zustand, denn, wie gesagt, als Stoff oder Raum oder dergleichen. Also der Zustand des abgründigen, ungreifbaren, unbestimmten. Vielleicht könnte man auch mit einem modernen Wort sagen, ich denke, das würde einiges treffen, auch das Undifferenzierte sagen. Also das Fehlen von Differenz. Allerdings legt sowas wie undifferenziert, unbestimmt eine homogene Beschaffenheit nahe. Und das passt wieder nicht, denn das Apeiron ist nicht amorph, sondern wenn, dann eher chaotisch. Das heißt also dieses Moment des Verwirrten. Daher kann man, das ist ein Vorschlag eines Philologen, das Apeiron eventuell auch mit Wirbel übersetzen. Also Chaos-Theoretikern würde das wahrscheinlich gut gefallen, eine Art thermischer Wirbel oder was in der Art. Es gibt auch Spekulationen, es gibt an anderen Stellen in der Überlieferung das Bild des Welteis oder des Windeis, also auch so eine Grenzfigur, eine relativ bildhafte Vorstellung einer in irgendeiner Form gerundeten Form von Wind oder Wirbel vielleicht. Wenn man sich auf solche Bilder einlässt, muss man wiederum betonen, wenn vom Wirbel die Rede ist, dann eben nicht als stoffliches Phänomen, also nicht in irgendeinem dann doch physikalisch-substanziellen Sinne, sondern eben, was diesen Zustandscharakter angeht, durcheinander gewirbelt sein, die Vorstellung eines bestimmungslosen Mediums oder einer unbestimmten Phase, die aber ungeglättet ist oder inhomogen. Übersetzen wir in aller Vorsicht: Anfang oder Ursprung der seienden Dinge ist eine Unbestimmtheitslage, ein unbestimmbares, oder umgedreht könnte man diesen Anfangsspruch auch übersetzen: Allen seienden Dingen liegt oder geht ein unbestimmbares, ein Zustand des Unbestimmtseins voraus. Der lange nachfolgende Satz entfaltet diese Sache mit der Arche, dem Anfang und überhaupt dann das, worum es näher hingeht. Nämlich offenbar nicht um die Instanzen Unbestimmtes einerseits oder seiendes bestimmtes Ding, also die seienden Dinge andererseits. Diese Instanzen werden in irgendeiner Weise benannt, aber das ist nicht die Hauptsache, sondern es geht offenbar um einen Prozess. Um einen Gesamtzusammenhang dann außerdem, der sich in diesem Prozess noch einmal zeigt. Der lange Satz hat zwei Teile. Erstens noch einmal die Feststellung, also noch einmal eine Feststellung, woraus das Werden den seienden Dingen ist, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit. Und zweitens, dann scheinen wir so eine Art Begründung oder Erklärung vor uns zu haben, denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit. Entstehen, Genesis, und Vergehen, Torah, erfolgen mit Notwendigkeit, Ananke. Und der Grund ist ein Schuldverhältnis. Die Dinge zahlen für ein Unrecht. Dieses Unrecht ist im Satz nicht näher genannt oder erklärt. Ungerechtigkeit, Unrecht. es scheint, müssen wir vorläufig annehmen, irgendetwas Schicksalhaftes zu sein. Also ein Unrecht der Dinge qua Existenz. So als wenn das Heraustreten der konkret existierenden Dinge aus dem Unbestimmten bereits das Unrecht begründet, dass alles, was existiert, dann an sich trägt und dass es am Ende durch Zerstörung wieder büßen muss. Schließlich gibt es dann drittens noch eine weitere Erklärung oder Auskunft in der Art einer nochmal dahinterliegenden Begründung. Also die erste Begründung: Sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit. Und als zweite Erklärungsebene kommt dann noch, also sozusagen diesen Straf-Buß-Zusammenhang noch einmal einfassend, diese Formulierung nach der Zeitanordnung. Das Werden und Vergehen ist also in die Zeit eingelassen, oder vielleicht ist auch die Zeit in dieses Werden und Zerstörtwerden eingelassen. Jedenfalls, das kann man jetzt schon sagen, geschieht, so wie Anaximander das aufbaut, dieses Geschehen nicht einfach in der Zeit, in einer Zeit, wie wir sie klassisch-physikalisch sozusagen gewöhnt sind zu denken, als in einem neutralen Behälter, in dem das alles sich abspielt, sondern es ist die Rede von der Anordnung der Zeit. Und das hatte ich beim letzten Mal schon rausgehoben, damit ist die Zeit ein Gesetz, offenbar, das nicht einfach diesen neutral zwingenden Charakter eines Naturgesetzes oder dergleichen hat, sondern die Zeit erhält eine Art aktive, quasi kommandierende Rolle. Sie erscheint wie eine aktive Vernichtung der Dinge, oder jedenfalls scheint die aktive Vernichtung der Dinge, diese Buße, so etwas wie durch die Zeit verlangt, gefordert oder dergleichen zu sein. Und die Rückkehr ins Unbestimmte scheint durch die Zeit in der Art einer Schicksalsmacht vielleicht erzwungen zu sein. Also für unsere modernen Vorstellungen ist diese Idee der Zeit als aktiver Kraft oder Ordnungsmacht bemerkenswert. Wir kommen da gleich nochmal im Einzelnen drauf zurück. Man mag da vielleicht einen Moment lang denken, naja, das ist aber jetzt doch irgendwie ein bisschen mythisch. Ja, Kronos, der Gott vielleicht doch, der da diese Forderung stellt oder die Anordnung verhängt über die Welt. Aber wenn wir einen Moment lang mal überlegen, naja, das ist vielleicht doch irgendwie ein mythologischer Machtzusammenhang, in dem all die Dinge dann eben von oben kommandiert auftreten und abtreten, dann müssen wir diese Vorstellung eigentlich sofort wieder kassieren, zurückziehen, denn noch bemerkenswerter ist, dass Anaximander, obwohl er der Zeitordnung hier offenbar eine bestimmte eigene Macht oder Kraft zuschreibt, die Dinge eben nicht etwa in ein Schuldverhältnis zur Zeit setzt oder in irgendein Schuldverhältnis zum Apeiron, also zu diesem Unbestimmten, verlassen haben, denn, folgen wir der wörtlichen Formulierung, dann tun die Dinge nicht an der Zeitordnung Unrecht, indem sie existieren, und auch nicht an dem Unbestimmten, aus dem sie heraustreten, sofern sie selbst bestimmt sind. Die Dinge zahlen vielmehr nach Anaximander einander Schuld und Strafe. Das Unrecht vergelten sie ebenfalls einander. Sie schaffen also durch ihr Verschwinden ins Apeiron einen Ausgleich für etwas, das sie einander antun. Und wir müssen nach wie vor annehmen, dass sie einander antun, schlicht indem sie waren. Sie sehen sofort mit diesem Gedanken, das pure Werden und die Existenz der Dinge untereinander schafft eine Art Unrecht, Missbalance, Schuldverhältnis oder dergleichen, sagen wir modernisierend eine Spannung, die nur durch das Verschwinden der Dinge aufgehoben werden kann, stellt der Satz tatsächlich in keiner Weise eine irgendwie theologische, mythische oder sonstige Aussage dar, jedenfalls nicht primär, sondern es handelt sich um einen strukturellen Sachverhalt sozusagen. Die Zeitordnung wohnt diesem Drama bei, sie hat irgendwie auch eine aktive Rolle, das gilt es näher zu klären, sie gibt diesem Drama vielleicht auch den Takt oder den Rhythmus, aber es geht doch im Prinzip um eine Aussage über eine Logik des Werdens der Dinge und der Relation der Dinge untereinander und nicht um den guten oder bösen Willen einer Schicksalsmacht oder dergleichen. Es ist der Gedanke, die Dinge sind so, dass sie in ihrem Sein zugleich untereinander leiden, eine philosophische These. Deswegen arbeite ich das jetzt sozusagen so in Zeitlupe heraus. Wir können, denke ich, in gewisser Weise nachvollziehen, dass dieser Satz sensationell also in der Profanität der Aussage, in der Profanität auch der Überlegungsrichtung. Es ist eine Aussage über die Welt und zugleich eine höchst diffizile dreifache Verhältnisbestimmung der Dinge, also der konkreten Dinge, die in der Welt sind. Sie hatten sich eben gemeldet noch mit einer Frage. Schon um die Ecke?
Ja, ich wollte nur wissen, ob das eindeutig aus dem Originaltext klar ist, dass Anordnung in dem letzten Satz am Schluss in einem Sinne von Befehl der Zeit, sage ich jetzt mal, zu verstehen ist.
Also in einem räumlichen Sinne nicht.
Das geht aus der Übersetzung hervor.
Das geht aus dem Sinn des Wortes Taxen hervor. Also das.
Könnte das vielleicht auch Ordnung heißen?
Es könnte Ordnung heißen, also in einem, sagen wir mal, stärker logisch neutralen Sinne. Aber. Also. Der Terminus Ordnung changiert im Griechischen sozusagen in sich zwischen diesem Ordnung und Anordnung. Das ist sozusagen in der griechischen Sprache mehr oder weniger selbstverständlich. Also es hat diese beiden changierenden Seiten. Es ist auch nicht nur Befehl oder was, also so zugespitzt nur Imperativisches, aber es ist auch kein sozusagen neutralisierter Terminus. Das haben sie übrigens auch im Latein dann noch. Ordo ist ähnlich changierend. Das ist eigentlich eine relativ moderne, Verblasstheit des Wortes Ordnung, dass wir das heutzutage als einen komplett nicht imperativischen Begriff verstehen. Also selbst in der deutschen Sprache hat der Terminus Ordnung diesen Charakter, Anordnung, Verordnung und so weiter, eigentlich bis ins 19. Jahrhundert rein noch gehabt oder konnte ihn haben. Und das können wir, also an dem Punkt können wir sozusagen uns auf klassisch-griechische Semantik beziehen. Ist jetzt keine Besonderheit dieses Satzes. Aber die andere Seite ist auch mit drin. Und Sie werden sehen, ich will auch gleich noch oder nachher noch einige Interpretationen, also zwei vor allem prominente Interpretationen diskutieren, dass man da die Akzente unterschiedlich stark auf diesen imperativischen Aspekt oder aber auf den doch eher logisch neutralisierten, also schlicht im Sinne von zwingend wie zwingend eben, legen kann. Gut, wenn ich jetzt sage, es handelt sich um eine Aussage über die Welt und eine sehr komplexe und abstrakte Aussage, dann können wir ordnend eine dreifache Verhältnisbestimmung mindestens hier jetzt schon raussortieren. Wir haben einmal eine Aussage über die Dinge, sofern sie in einem Verhältnis zu diesem Apeiron stehen, zu diesem Unbestimmten. Die Dinge sind als bestimmte Dinge, die sie sind. Dinge sind bestimmt. Sie sind ja auch mehrere geworden und verlassen, indem sie werden, die Unbestimmtheit, die sie anfänglich waren, Arche, die man als ihren Anfang bezeichnen muss. Die Dinge entstehen also aus einer radikalen anderen Dimension heraus, die sie dann, indem sie sind, was sie sind, ausschließen. Also sie, indem sie sind, was sie sind, nämlich etwas Bestimmtes, sind sie nicht mehr unbestimmt. Was jeweils bestimmt existiert, ist definitiv nicht mehr abhängig. Das ist die erste Beziehung. Also eine Beziehung der Dinge in ihrem Herausgetretensein aus dem Abhängigen. Ich bin jetzt versucht, nochmal so eine komische kleine Zeichnung zu machen. Ich könnte hier mal die Anmerkungen überlagern. Also in aller Vorsicht, was immer das ist, dieses Aperon, ich schreibe es mal so, die Dinge stehen hier in einer bestimmten Beziehung, also wenn man das jetzt mal pfeilsartig machen würde, und irgendwie geht das ja dann auch so zurück, die hier definitiv, also so, wo man hier definitiv eine Art logische Negation einsetzen kann. Entweder oder. Aber dennoch die Vorstellung des Anfangs und des Werdens. Also in sich schon etwas paradox. Der Anfang, der Ursprung ist das Aperon und sie werden als etwas, das dann definitiv nicht mehr unbestimmt ist. Zweite Verhältnisbestimmung. Die Dinge stehen untereinander in einem Verhältnis. Also wenn man das jetzt mal hier als klein a bezeichnen würde, dann gibt es, machen wir hier nochmal ein Ding hin, Relation diesen Typs. Kann man das sehen? Also, untereinander, zwischen den Dingen, besteht eine Relation. Die Dinge stehen untereinander, nämlich in einem widerstreitenden Verhältnis. Ihr Bestimmtsein lässt sie einander Unrecht tun. Unrecht, das ist näher zu klären. Schwere Vorstellung für uns. Jedenfalls kann man sagen, die Bestimmungen stören einander, sie konfligieren. Wie weit jetzt logisch, wie weit zum Beispiel moralisch und so weiter, müsste man sich dann noch näher überlegen. Es sind die Bestimmungen, die den Konflikt ausmachen und man könnte vielleicht auch sagen, die reale Konturiertheit der Dinge. Ein kleiner Seitensprung. Vielleicht ist Ihnen eine Formulierung bekannt, das wird so als hohle Formel oft kolportiert, deswegen kennen Sie die vielleicht, eine Formulierung eines anderen Vorsokratikers, nämlich von Heraklit. Heraklit zufolge ist, so wird das meistens zitiert, der Krieg der Vater aller Dinge. Deutlicher ist gemeint, der Krieg erzeugt alle Dinge. Auch Heraklit denkt also das Werden der Dinge als eine Art sich abgrenzen, sich bestimmen, sich eingrenzen und zugleich als Konfliktbeziehung. Denkt man mit jetzt den Heraklit mit dem Anaximander zusammen, dann könnte man den berühmten Satz mit dem Krieg wahrscheinlich etwa so interpretieren: Alle Dinge werden im Streit und sind durch den Krieg beisammen, im Kriegszustand miteinander versammelt. Also da gibt es so eine gewisse Korrespondenz, was diese Beziehung angeht, auch nochmal bei einem anderen Vorsokratiker, die Dinge widerstreiten. Zurück zu Anaximander. Eine dritte Verhältnisbestimmung, und die ist wahrscheinlich die komplizierteste, noch komplizierter, betrifft das Verhältnis der Dinge und möglicherweise des Aperon zur Zeit. Also, ich schreibe mal hier hin Zeit. Und da existiert ein Verhältnis, das sowohl die Dinge betrifft, als auch diesen ganzen Prozess näher zu klären. Die Zeitordnung gehört in dieser Vorstellung vom Werden und Vergehen im Prinzip auf die Seite der widerstreitenden Dinge. Werden und vergehen, das ist das Gesetz der Zeit. Also steht das Apeiron, das Unbestimmte, woraus etwas wird und in das hinein etwas vergeht, der Zeit in gewisser Weise gegenüber. Apeiron gegen Kosmos Tukron. Chaos gegen Ordnung der Zeit. Die beiden Pole schließen sich gegenseitig aus. Genau das bestätigen auch diese beiden zusätzlichen Sätze. Das Apeiron ist ohne Alter, das Apeiron ist ohne Tod und ohne Verderben. Das ist eigentlich nur logisch. Das Apeiron selbst unterliegt nicht einfach der Ordnung, dem Kommando der Zeit, wie das bei den Dingen der Fall ist. Die Zeit scheint vielmehr mit den Dingen zu entspringen. Und das ist vielleicht die spannendste Seite, die das Verhältnis zwischen Zeit und Dingen betrifft. Die Zeit scheint sozusagen wie das Werden der Dinge jenseits des Unbestimmten zu beginnen. Und die Zeit endet in gewisser Weise auch mit dem Vergehen der Dinge. Das wiederum ist eine etwas paradoxe Vorstellung, dass die Zeit sozusagen mit ihrem eigenen Vergehen endet. Also, dass nach dem Gesetz der Zeit die Zeit selbst sich vergehen macht. Aber der Satz legt eine Vorstellung dieser Art nahe. Ist jetzt aber, kann man das so zuspitzen, dass man sagen kann, ist die Zeit der Prozess des Werdens der Dinge und ihr Vergehen? Ihres Vergehens? Möglicherweise. Aber dann haben wir das Restproblem, dass die Zeit das ja anordnet. Die Zeit ist auch die Instanz, die dieses Unrecht und jene Forderung einlöst, ausgleicht, die unter den Dingen in der Zeit entsteht. Und damit übersteigt sie doch auch wieder in gewisser Weise sozusagen diese Seite der puren Verhältnisse und des Entstehens und des Werdens der Dinge. Weil in gewisser Weise schafft die Zeit auch diese Gesamtordnung. Die Zeit ist also eine schillernde Angelegenheit, sie ist eine Werdensmacht einerseits und andererseits mit dem Werden identisch. Sie ist das Medium des Werdens und erschöpft sich in gewisser Weise in diesem Werden und andererseits ist sie aber auch dasjenige, was diesen Prozesscharakter im Ganzen initiiert, trägt oder was auch immer. Kompliziert. Ich fasse das jetzt einmal noch kurz zusammen. Wir haben jetzt bisher also nur Hermeneutik für uns selbst betrieben, sozusagen uns nicht weiter auf äußerliche Zusatzinformationen und dergleichen bezogen. Das meine ich, wenn ich sage von innen, ja. Wir haben wirklich versucht, die Logik dieser Formulierung auseinanderzunehmen. Und wir haben immerhin eine ganze Menge vage, aber doch deutliche Erkenntnisse jetzt schon, die man sichern kann. Die Zeit, wenn wir jetzt sagen wollten, was ist die Zeittheorie des Anaximander, die Zeit hat einmal in einer näher zu klärenden Weise etwas mit der befristeten Bestimmtheit der Dinge zu tun. Was entsteht, muss irgendwann ins Andere der Zeit, ins Unbestimmte, ins Apeiron vergehen. Außerdem aber hat sie etwas mit einem Unrecht zu tun, das die Dinge, die je bestimmten Dinge, einander zufügen. Und dass dieses durch Zerstörung der Dinge am Ende ausgeglichen wird, dafür sorgt ebenfalls die Ordnung der Zeit. Die Zeit hebt sich gleichsam in den Dingen selbst auf oder gleicht sich selbst aus oder genauer nicht sich, aber das, was sie als Prozess in den Dingen jedenfalls ist oder als was sie als Prozess in den Dingen mit erscheint, temporärer Widerstreit und Unrecht. Soweit. Jetzt hatten Sie eine Frage.
Ich kann diesen einen Schritt nicht nachvollziehen, warum die Zeit des Apeiron auch noch mit beinhaltet. Ich habe mir so vorgestellt, die Zeit endet an dieser Grenze und beginnt an dieser Grenze. Und was darunter ist, ist ja weder rhythmisch noch sonst irgendwie gegliedert. Das ist ja dieser Wirbel. Und das Apeiron. Dämon hat ja ausdrücklich kein Alter und kein Tod und Verderben. Alles andere, was ein Prozess, ein sichtbarer Prozess ist, ist ja auf der anderen Seite, mhm. auf dieser oberen Seite. Deswegen hätte ich das jetzt, also ich denke mir bei diesem Abwehrraum auch ein bisschen an diesen Entropiebegriff, ne?
Also solche Vorstellungen legen sich nahe, ja. wobei die Entropie schon wieder ein bisschen was Substanzielles hat, aber es ist auch eine Dynamik und insofern kann man das sozusagen als energetisch, vorsichtig gesprochen, als energetisches Phänomen könnte man sich schon vorstellen.
Aber ich habe noch nicht verstanden, wie die Zeit in das Abwehrraum reinreicht. Mhm.
Das ist auch, sagen wir mal, eine Zusatzüberlegung, aber ohne die kommt man letztlich nicht aus. In gewisser Weise könnte man sagen, das steht sich entgegen. Es gibt sozusagen hier diese Prozess, die Welt der Prozesse, der Bestimmungen, des Widerstreitenden. Gut, und dann könnte man sagen, wir wissen vielleicht nicht, also das ist der erste Paradoxiepunkt. Was ist denn der Anfang? Also, wenn das Aperon das Aperon wäre, dann würde es in gewisser Weise das hier gar nicht geben können. Ja? Also, der Übergang, das Werden aus dem Unbestimmten heraus ins Bestimmte, das ist eine etwas unklare Angelegenheit. Denn das ist selber ein Prozess und es ist nicht ganz klar, wie man sich den Beginn dieses Prozesses vorstellen muss. Ein Beginn ist was Bestimmtes, damit wäre ein Beginn sozusagen immer auf der Seite der Zeit, das ist eine Temporalkategorie. Und das ist etwas schwierig, sich vorzustellen, wie sich das sozusagen dann als scharfe Grenze decken ließe. Wenn es aber keine scharfe Grenze ist, dann lappt sozusagen das Medium der Bestimmung, des Bestimmtwerdens, irgendwie prozessual in das Aperon hinein. Und dasselbe Problem haben wir hier im Grunde auch. Der zweite Punkt, das war jetzt aber eigentlich meine Überlegung, es gibt ja eine Restfrage, warum die Zeit und nicht vielmehr nicht? Also warum findet, inwiefern kann man diesen Prozess als Prozess, als Phasencharakter der Welt oder wie auch immer überhaupt als ja sozusagen beständig vorhandene Phase oder wiederkehrendes Moment denken. Und das hat was zu tun mit dieser Vorstellung des Ausgleichs. Und die Zeit leistet ja auch den Ausgleich. Also wenn sie hat zwar einmal angefangen, aber sie biegt sozusagen diesen Prozesscharakter zurück ins Aperon. Das Aperon kann nicht aktiv sein. Also es wäre unlogisch. Ja? Sonst wäre es ja auch irgendwie bestimmt. Also der Kraftfaktor sozusagen, die eigentliche Dynamik mit, ist eine Zeitdynamik. Diese Zeitdynamik hebt sich aber selbst auf. Also sie trägt sozusagen Sorge dafür, dass das Aperon existieren kann. Und das ist etwas, was sich nicht erklären lässt, also sozusagen als rein innerweltliche Dynamik. Wenn die Dinge da sind und würden wieder streiten, dann könnte man auch sagen, und das kommt auch gleich nochmal das Problem, ja gut, dann haben sie einmal angefangen und damit ist es, dann gibt es nur noch Prozess. Dann gibt es überhaupt keine Rückkehrbewegung, dann gibt es auch kein Ende. Und eigentümlicherweise ordnet Anaximander die Zuständigkeit sozusagen für dieses Selbstaufhebungsmoment des Zeitlichen auch der Zeit zu. Es gibt natürlich in diesem ganzen Modell keine dritte Lösung, also das macht es auch so radikal. Es ist da gar kein Gott, gar keine Ewigkeit oder was, irgendein drittes Moment, das dafür sorgt, dass alles wieder vergeht. Sondern es ist die Zeit selbst. Das ist ein bisschen verrückt zusammenzudenken, aber deswegen haben wir die Zeit sozusagen in zwei Rollen. Auch nochmal so als Meta-Akteur. War das so eine?
Ja.
Sie haben sich gemeldet. Da
tut sich für mich ein Widerspruch aus, dass ich das so gerade erklärt. Wenn die Dinge selbst sich aneinander verschuldigen, versündigen, dann sind sie selbst ihrem Vergehen unterworfen, ihrem eigenen. Wenn das nicht abheben ist, der aktiv ist, wenn Sie das jetzt auf die Zeit verlagert haben, nicht auf die Dinge, oder war das der Anaximander, dann tut sich zwischen diesen beiden Weltanschauungen damals schon
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Wenn wir selbst das beeinflussen, ihr Vergehen, ihre Zeit.
Ja, sie beeinflussen es nicht, aber sie erzwingen die Tatsache, dass sie selbst vergehen müssen. Durch den Widerstreit und Konflikt, in dem sie stehen. Das heißt jetzt nicht, dass sie Dinge selber steuern, wann sie vergehen oder so, sondern, also vor allem nicht wann. Aber die Konfliktlage, die hier herrscht, erzwingt, nach Anaximander, ja, erzwingt den temporären Charakter des Ganzen. Also das heißt, einerseits das hier, etwas wird das hier Prozesse stattfinden, andererseits aber auch, dass es endet. Also das ist mehr dort, oder sagen wir mal, eine eigentümliche Logik, aber regelrecht widersprüchlich würde ich nicht sagen. Wir haben allerdings das Problem, dass wir immer noch nicht keine klare Vorstellung davon haben, was Zeit eigentlich jetzt wohl ist. Es steckt in diesem Werden, das leuchtet irgendwie ein, dass alles, was Prozesscharakter hat, prozessförmig ist, ist temporal. Aber es ist zugleich so, dass die Zeit selber, also wenn man mal dieses, gerade das ausgleichende, also das enttemporalisierende Moment da reinbringt und die Gesamtbalance herstellt. Und das zusammenzubringen, ist ein bisschen schwierig.
Ich fühle das nur als die Kraft, daran war auch schon, geht das immer wieder werden macht.
Ja. Aber dann wäre sie tatsächlich ziemlich übergeordnet, weil dann würde hier und da, also sozusagen, das ist metaphysisch, würden wir sagen. Sie schnell noch.
Es gibt ja hier, glaube ich, zwei Interpretationen auch, wie es steht, ist mit den entstehenden und vergehenden Dingen. Wird hier darauf angespielt, dass alles auf einmal entsteht, so wie in der modernen Kosmologie, ja, mit Urknall und so, und dann irgendwann, was weiß ich, da fällt es wieder zusammen, das wäre das andere Ende dieses Halbkreises hier, oder soll das ein kontinuierliches Entstehen sein und Vergehen sein von Dingen, die nacheinander kommen, ja, dann, in dem Fall würde die Zeit sich da auch nicht aufhören, in diesem System. Ja, also das ist meiner Meinung nach nicht ganz klar aus dem Text, ob man als Wanderer vielleicht so eine totale Lösung anstrebt oder eben so was kontinuierlich ist.
Das Problem existiert. Also man kann sich fragen, ist das sozusagen ein Weltmodell mit Urknall und Weltende oder ist das tatsächlich so gemeint, dass als Prozess also die Dinge asynchron auch zueinander entstehen, vergehen, permanent. Ich denke, dass man relativ klar sagen kann, dass die zweite Deutung die richtige ist. Denn es ist schon relativ deutlich, das ergibt sich jetzt ein bisschen auch aus dem Kontext, in dem Anaximander paraphrasiert und überliefert worden ist und so weiter, dass er hier auch von Leben und Tod redet. Also das ist eine Theorie, die auch den Tod unserer selbst meint, mit meint. Also sozusagen da tatsächlich das Geborenwerden und Sterben mit hineindenkt. Und das spätestens zeigt, dass es sich nicht um eine, was weiß ich, Globaltheorie handelt und zwischendrin herrscht dann irgendwas anderes. Das wäre auch unsinnig, denn es geht tatsächlich, wenn da sozusagen empirisch oder phänomenologisch vom Widerstreit der Dinge untereinander geredet wird, geht es tatsächlich um Erklärungen für Alterung beispielsweise, Prozesse, die wir um uns ständig beobachten können. Also auch das hier vom Alter und vom Verderben die Rede ist, deutet er in diesem Fall.
Also was mich an dem Text verwirrt, ist, dass die Ursprünge, also Ursprung und Anfang gedoppelt wird. Aber das Alter und Tod und Verderben lediglich als Negation dargestellt wird. Also es wird zweimal vom Ursprung und Anfang geredet. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Original ist.
Nee, im Original ist einfach nur Arche.
Ist nur ein einziges Wort.
Ja.
Na gut.
Es ist sehr, das ist übrigens auch noch ein Argument, ein Interpretament, aber richtig, der Satz ist seiner Machart nach, das haben Sie rausgespürt, symmetrisch konstruiert, sehr symmetrisch. Auch dieses Konzept ist symmetrisch. Auch das lässt den Schluss zu, dass zum Beispiel wahrscheinlich nicht gemeint ist, ein Urknall, alles fängt an, Schöpfung der Welt, wie es dann nachher in der christlichen Theologie oder christlichen Kosmologie aussieht, Schöpfung der Welt, und dann gibt es halt hier sozusagen unterschiedliche Vergehen, unterschiedliches Ende, Zerstörung und so weiter. Sondern da ist wahrscheinlich eine symmetrische Figur gemeint. Allerletzte Frage.
Wenn das ein kontinuierlicher Prozess ist, dann hebt sich die Zeit damit nicht auf, ausgenommen für die subjektiven Objekte, ja, von denen aus.
Wenn man einen allgemeinen Zeitbegriff, wie wir ihn unterstellt, aber in jedem einzelnen Prozess bleibt das Problem vollständig erhalten. Gut, ich fahre jetzt mal fort. Klar ist, wir haben hier jetzt, die Widersprüche, die Sie angesprochen haben, oder die Verständnishindernisse, die Sie angesprochen haben, sind in der Tat da. Wir haben also allenfalls sowas wie Umrisse einer Theorie des Anaximander. Ich denke, wir haben das jetzt eben auch schon gemerkt, wir sollten uns nochmal ausdrücklich klar machen, es ist interessant, vielleicht bestürzend, wenn man überlegt, es ist also ganz, ganz, ganz früher Text, wie radikal abstrakt dieser Satz ist. Es handelt sich tatsächlich es geht ja offensichtlich um einen Versuch, eine allgemeine Aussage über das So-Sein der Welt zu machen. Es handelt sich um eine ganz abstrakte Überlegung, die in keiner Weise auf eine stoffliche, materielle Kosmologie oder was dergleichen hinausläuft, sondern um eine Art Logik sich dreht. Es geht um eine Prozesslogik, die sowohl sozusagen den Charakter des Existierens deskriptiv fassen soll, als auch eine moralische Komponente hat. Unrecht, Stichwort. Anaximander formuliert eine Prozesstheorie, eine Theorie über den Prozess des Werdens. Und als Werden wäre die Ordnung der Dinge und als Ordnung der Dinge in der Ordnung der Zeit, gemäß der Anordnung der Zeit zu denken. Es handelt sich also, obwohl da von einem alterslosen Unbestimmten die Rede ist, nicht um ein irgendwie stofflich gedachtes materielles Universum, sondern insbesondere schon das einheitsstiftende Medium ist dieses Apeiron. Auch dabei handelt es sich um eine Grenzvorstellung, die in gewisser Weise im Kontrast zu dieser Prozesslogik auf der Seite des Werdens gedacht wird. Also es ist sozusagen negationslogisch gedacht. Vom Prozess des Werdens her kann man am allerbesten dieses Unbestimmte oder dieses Andere des Werdens begreifen. Es ist nicht selbst irgendwie bestimmt durch Attribute oder dergleichen. Wäre ja auch ein logischer Bruch, das zu tun. Aber Anaximander trägt dieser Denkproblematik, die dadurch entsteht, dass ich sozusagen das Unbestimmte natürlich nicht bestimmen kann, raffiniert dadurch Rechnung, dass er diese Prozesscharaktere dagegen setzt und wir uns dann das Apeiron sozusagen als die Aufhebung, die Kehrseite, die logische Kehrseite dieser Prozessfigur herausahnen können. Abstrakt ist auch, das ist noch so eine changierende Stelle, die wir jetzt noch nicht so weiter gedacht haben, diese Formulierung, diese das Ganze auch irgendwie mitbetreffende Formulierung, das Apeiron selbst sei ohne Alter. Da steckt, wenn man genau hinschaut, nochmal eine Art Zeittheorie drin. Das Apeiron selbst ist ohne Alter, das heißt, es kann nicht vergehen. Das heißt wiederum, dass dieser gesamte Prozess unausgesetzt fortgeht. Das ist jetzt nicht direkt in Temporalkategorien beschrieben. Und es wird auch nicht gesagt, die Zeit sorgt dafür, dass die Zeit und das Aperon sozusagen in dieser Relation bestehen bleiben. Aber es ist im Prinzip klar, das Werden wiederum, das Werden selbst kann nicht aufhören. Sofern ihm ja im wahrsten Sinne des Wortes nichts gegenübersteht und dieses andere als verlaufslos, alterslos bestimmt ist. Wir haben also, ja, wie soll ich das mal sagen, keine positive Theorie der Unendlichkeit hier. Es wird nicht gesagt, das Ganze geht ewig, aber es wird gesagt, das Aperon ist ohne Alter. Das heißt, das Aperon vergeht nicht. Ja? Nochmal, zum Beispiel? Frage mitbekommen? Also, wenn wir jetzt sagen, das Aperon ist ohne Alter, es ist eine Prozesslogik hier auf dieser Seite, ist es denkbar, ist es mit diesem Modell vereinbar, dass sich da was entwickelt?
Also, ich sehe das Aperon als Gegenspieler der Zeit oder gegenübergestellt. Die Zeit, ja, hat mit dem Aperon nichts zu tun. Ja, also,
das ist jetzt keine Antwort auf die Frage.
Aus dem Raum außerhalb des Aperons von ihm in das Aperon zurück. Also insofern, ich sehe das Aperon ohne Zeit. Es ist zeitlos, es ist ohne Alter deswegen. Und deswegen auch ohne Tod und ohne Verderben für sich.
Ja, aber damit ist jetzt also die Frage vorher noch nicht beantwortet. Wenn wir die Unausgesetztheit dieses Prozesses mal akzeptieren, dass das mitgedacht ist, wenn man sagt, das Aperon ist ohne Alter, ist umgekehrt auch zwingend, dass dieser Prozess unausgesetzt
ist. Das ist nicht zwingend. Bestehen bleiben, ohne dass sich Dinge entwickeln muss. Der Zwang des sich Entwickelns, der hängt an der Zeit.
Wenn man das Aperon als Substanz denkt, dann ist das richtig. Aber wenn man das Aperon als das denkt, was man nur begreifen kann, wenn man sozusagen vom Prozess her auf das Nicht-Prozesshafte schließt, dann geht es nicht. Dann korrespondieren die beiden. Wenn es kein Bestimmtes gibt, gibt es auch kein Unbestimmtes. Also das wäre auch meine Antwort auf Ihre sichere These, dass das Aperon mit der Zeit gar nichts zu tun hat. Schon die Bestimmung, dass Aperon sei ohne Alter, ist eine aus der Warte der Zeit vorgenommene Bestimmung über das Aperon.
Das ist Kommunikation. Es wird doch ausgeschlossen, dass Zeit in diesem Aperon eine Rolle spielt. Ohne Alter heißt ja nicht mit Alter.
Ja, aber es ist ein temporales Attribut.
Aber das wird ausgeschlossen.
Ja, aber ohne Zeit sein ist auch eine temporale Bestimmung. Also, ja?
Im Aperon ist ja keine Veränderung. Und das Werden ist ja eine Veränderung. Wenn man einfach nur das Werden als Prinzip von Veränderung überhaupt nimmt, ist es ganz klar. Also da kann man sich dieses Konzept ganz einfach vorstellen. Das Aperon ist gleichförmig. Und wenn man das Prinzip der Veränderung denkt, dann entsteht etwas. Aber wenn das, was entsteht, weiter verändert, wird es auch irgendwann wieder vergehen. Wenn man es konsequent zu Ende.
Ja.
Im Prinzip ist der Veränderung.
Wobei zu Ende, in der Formulierung zu Ende steckt sozusagen der Teufel im Detail. Ja. Aber jetzt nochmal zu Ihrer Frage. Ich glaube, Sie merken das, wenn wir jetzt versuchen, uns in diesem Paradox das schlüssig zu denken, kommen wir eigentlich nie auf die Vorstellung einer sozusagen einseitig gerichteten Dynamik, die irgendwo ihren Fluchtpunkt haben mag oder auch nicht, aber jedenfalls sozusagen auf einen absoluten Punkt zusteuert, sondern wir kommen im Prinzip immer wieder auf diese Wiederkehrfiguren. Und das spricht etwas gegen diese Frage, ob man eine Art hegelische Entwicklungslogik, also eine Selbststeigerungslogik da reindenken kann.
Aber irgendwie ist es doch deterministisch, wenn es immer wieder...
Es steckt dieses Moment, also da, es ist ja auch ausdrücklich von Zwang die Rede. Es ist, so gesehen ist es deterministisch. Allerdings ist die Frage, inwieweit der Zwang von außen kommt oder sozusagen drin steckt. Das mit dem Determinismus ist auch ein bisschen komplizierter. Das Stichwort gibt uns noch keine Klarheit über die Art, wie es gedacht ist, nach dieser Zwang. Man kann Determiniertheit so verstehen, dass es irgendwo jemand gibt, der dafür sorgt, dass. Ja? Und es kann als rein immanente Kategorie, also sozusagen einer inneren Bestimmungslogik folgen, die Vorstellung des Zwangs. Und ich würde dafür plädieren, also mindestens diesen Prozess des Werdens und Vergehens als von innen her bestimmt zu denken. Da es ja auch etwas mit diesen Binnenbeziehungen zu tun hat. Und wir haben keinen Hinweis darauf, dass es sozusagen eine externe Größe gibt, weder eine Natur noch ein Gott oder irgendwas in der Art, die da nochmal jenseits sozusagen dieser immanenten Prozesslogik zuständig wäre. Ich glaube, ich breche das jetzt ab.
Aber kann die Entwicklung ja nicht entgegen? Die hegelische Entwicklung wird auch gar nicht entgegen.
Ja, da müssten wir jetzt wieder darüber diskutieren, wie verstehen wir Hegel. Ist das bei Hegel ein Determinismus, der sozusagen von außen durch den Weltgeist oder wie auch immer gemacht wird? Oder ist die Pointe Hegels gerade, dass er den Prozess selbst so ernst nimmt, dass eben gerade die Entwicklung, die sich selbst weitertreibt und steigert, sozusagen ein internes Telos ausmacht? Das führt ein bisschen zu weit. Es reicht, wenn wir sozusagen die Denkalternativen, so abstrakt wie sie sind, so einigermaßen vor Augen behalten. Ich wollte Ihnen jetzt noch zwei Deutungen eigentlich anbieten, die das noch versuchen, genau die Punkte, an denen wir im Moment rumdenken. Also handelt es sich bei diesem Unbestimmten um irgendwas Kategoriales? Ist das etwas, was man eigentlich nur gänzlich von der Zeit her denken kann? Die genau an diese Fragen rühren. Erstes Beispiel Nietzsche, Nietzsches Deutung. Nietzsche betont in seiner Art, den Satz des Anaximanders zu interpretieren, diese Relation B, also diese Beziehung zwischen den Dingen, die Konfliktbeziehung zwischen den Dingen. Nach Nietzsche ist Anaximander im Gegensatz etwa zu Thales, ein noch älterer Vorsokratiker, von dem nichts wörtlich überliefert ist, von dem wir nur sozusagen aus zweiter Hand wissen, was er wohl gedacht oder gesagt hat. Nach Nietzsche ist Anaximander anders als Thales, der nur Einheitsaussagen über die Welt getroffen hat, der Entdecker des Problems der Vielheit und einer unter Ordnungsgesichtspunkten unaufhebbaren, einer sozusagen tragischen Spannung zwischen Vielheit und Einheit, die durch nichts zu schlichten und zu beschönigen ist. Die Dinge sind als Vielheit eine Gemengelage voller Widersprüche und sie verletzen einander, zwingend, sofern sie als Vielheit existieren. Das ist sozusagen Nietzsches Ansatz, auch diese Logik von Einheit und Vielheit abzuheben, die in diesem Satz drinsteckt. Die Zeit ist dann nach Nietzsche das Werden, dasjenige Werden, das nie Einheit wäre, wenn es nicht die Idee des Ausgleichs gäbe, zum Schluss. Also die Idee einer Einheit, die sozusagen die Weltbalance wiederherstellt. Anaximanders Rede von der Ordnung der Zeit trägt damit einer an sich ungeschlichteten, brutalen Lage der Vielheit Rechnung, indem er der Zeit in gewisser Weise diese Kraft des Heilens, des Vielen zuspricht. Da sehen Sie, auch Nietzsche hat diese Doppelrolle der Zeit erkannt. Einerseits gibt es sozusagen dieses Werden ins Viele hinein und das ist temporal, alles was hier passiert, und das ist sozusagen das raue Gesicht der Zeit, das in sich vielfältige Gesicht der Zeit, lauter Prozesse, und zugleich sieht Nietzsche, dass Anaximander diese metaphysische Abrundung einbaut. Und das ist eben auch letztlich die Zeit, die dem ethischen Problem der Verletzung der Dinge untereinander Rechnung trägt. Das heißt, die Zeit ist dann doch auch wieder ein Einheitsbegriff, in dem alles Gewordene gerechterweise irgendwann vergeht, rettet Anaximander sozusagen doch noch mal eine letzte Einheitsvorstellung der Welt. Das ist Nietzsches These. Und insofern hält Nietzsche Anaximander einerseits für einen sozusagen großartigen Stifter des Gedankens der Vielheit in ihrer ganzen Kraft und Dramatik, andererseits aber doch für einen Metaphysiker, der eine romantische Schlussfigur sozusagen vorsieht, die die Einheit im Begriff der Zeit dann doch wieder herstellt. Und damit das Gesetz des Verschwindenmüssens als eine ja, sozusagen Aufhebung der Explosivkraft der Welt der Dinge einführt. Wenn Anaximander, ich zitiere da jetzt mal, wenn Anaximander, schreibt Nietzsche, in der Vielheit der entstehenden Dinge eine Summe von abzubüßenden Ungerechtigkeiten schaute, so hat er das Knäuel des tiefsinnigsten ethischen Problems mit kühnem Griffe als erster Grieche erhascht. Wie kann etwas vergehen, was ein Recht hat zu sein? Woher jenes rastlose Werden und Gebären, woher jener Ausdruck schmerzhafter Verzerrung auf dem Angesichte der Natur, woher die nie endende Totenklage in allen Reichen des Daseins? Nach Nietzsche richtet Anaximander eine metaphysische, vielleicht sogar mystische Frage, indem er diese Vielheit denkt, und zwar eine Frage an alle Wesen, alle Dinge, und er richtet sie nach Nietzsche eben nicht nur als logische Frage, sein oder nicht sein, sobald es bestimmt ist, ist es ein bestimmtes Sein und das Unbestimmte ist nicht und nicht sein, sondern als Frage von Leben und Tod, physische Frage von Leben und Tod. Nach Nietzsche wird gefragt, letztlich in diesem Satz, nach dem Wert der begrenzten Existenz in einer Welt, die zur Vielheit verurteilt ist. Nochmal Zitat. Was ist euer Dasein wert? Und wenn es nichts wert ist, vergeht. Wozu seid ihr da? Durch eure Schuld, merke ich, weilt ihr in dieser Existenz. Mit dem Tod werdet ihr sie büßen müssen. Seht hin, wie eure Erde welkt. Die Meere nehmen ab und trocknen aus. Die Seemuschel auf dem Gebirge zeigt euch, wie weit sie schon vertrocknet sind. Das Feuer zerstört eure Welt bereits jetzt. Endlich wird sie in Dunst und Rauch aufgehen. Aber immer von Neuem wird wieder eine solche Welt der Vergänglichkeit sich bauen. Wer vermöchte euch vom Fluche des Werdens zu erlösen? Da haben Sie übrigens auch noch mal eine Antwort auf Ihre Frage. Nietzsche interpretiert den Anaximander so, dass er möglicherweise sogar einen kosmologischen Weltanfang, Weltende hier mitdenkt. Aber auch das würde dann wiederkehren. Es würde immer wieder neu, wie war diese schöne Formulierung, es würde immer wieder neu eine Welt der Vergänglichkeit sich bauen. Sie sehen, Nietzsche betont auch den abgründigen Prozesscharakter des Ganzen. Das Tragische. Eine Art rhythmisches Auf- und Wiedergehen der Zeitlichkeit. Aber andererseits, das Werden selbst ist endlos. Nicht, das vermeidet Nietzsche, nicht sozusagen zeitlos ewig, also ewig im Sinne einer völligen Zeitferne, sondern es ist sozusagen permanent zeitlich, rhythmisch wiederkehrend im Sinne eines unaufhörlichen Rhythmus seiner selbst. Und Nietzsche treibt das sehr stark sozusagen ins Existenzialistische voran. Das Dasein ist irdisch, vorläufig, endlich. Alles, was nicht diesseitig ist, bleibt ein abstrakter Abgrund. Gerechtigkeit ist der Tod und die Vernichtung als Kehrseite des Gewordenseins ist die einzige Einheitsfigur, die bleibt. Also Nietzsche setzt ganz auf dieses Vergehensmoment als das Einheitsangebot, das in dem Satz des Anaximander steckt, und gar nicht groß auf das Aperon. Also dass das jetzt irgendwie sozusagen die positive Materie sei, die jetzt irgendwie in die dann alles vergeht, das ist nicht der Punkt. Sondern ihn interessiert diese Abrundungsgeste, das ist sozusagen das Einheitsmoment in diesem Modell. Von Nietzsche stammt auch eine Übersetzungsvariante dieses Satzes, also dieses einen Stücks. Er dramatisiert etwas, woraus aber die Dinge das Entstehen haben, dahin geht auch ihr Vergehen nach der Notwendigkeit, denn sie zahlen einander Strafe und Buße für ihre Ruchlosigkeit nach der festgesetzten Zeit. Nietzsche schrieb Ende des 19. Jahrhunderts und war sicher einer der altphilologisch bestgebildeten Philosophen überhaupt. Das sage ich jetzt deswegen, das gilt auch für den nächsten Interpreten, den ich gleich noch kurz vorstellen möchte, weil er den Satz des Anaximander liest, und zwar tatsächlich mit dem Pathos, ihn verstehen zu wollen, also zurück ins Fremde gehen zu wollen. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, naja klar, da projiziert Nietzsche seine eigene Philosophie rein. Vielleicht. Aber ganz sicher ist die philologische Arbeit, die Nietzsche an dem Satz leistet, sozusagen auf der Höhe der maximalen Anstrengung, die mit altphilologischen Mitteln auch zu leisten ist. Er kennt auch alle Kontexte. Das heißt, dieses Pathos, was ich jetzt eben in diesen zwei großen Zitaten das rübergebracht habe, das ist jetzt nicht einfach jemand, der im 19. Jahrhundert das halt irgendwie so nachkoloriert, sondern es ist in der Tat auch vereinbar mit dem gesättigten Kontext rund um dieses fragmentarische Stück von Anaximander selbst. Es hat also eine hohe Plausibilität, dass man das vorsokratische Denken unter Umständen genau so interpretieren kann. Auf jeden Fall hat es auch so weitergewirkt als eine aufstörende existenzialistische und nihilistische These, die einen Sinn fürs Tragische in sich trägt, den man ja zum Beispiel auch aus den griechischen Tragödien kennt. Eine weitere berühmte und vielleicht die weitestgehende Ausdeutung des Satzes, wenn ich Sie jetzt dran nehme, komme ich nicht mehr zurecht. Wir gucken mal am Schluss, ja? Bewahren Sie die Frage auf. Eine weitere berühmte, vielleicht die weitestgehende Ausdeutung des Satzes hat Martin Heidegger 1946 unternommen. Auch Heidegger, ein Kenner der griechischen Philosophie und in dem Sinne ein leidenschaftlicher Leser. Und Heidegger versucht ebenfalls mit dem, was er an Interpretationsarbeit leistet, den anfänglichen Sinn dieser geheimnisvollen Aussage freizulegen. Heidegger kritisiert zunächst Nietzsches Übersetzung des Spruchs. Die erkennt, wie übrigens auch eine frühere Übersetzung von Diels, das ist jetzt die Version Diels-Kranz, siebte Auflage oder so, die haben in ihrer Übersetzung da schon auf Heidegger reagiert. Also der Diels hatte ursprünglich eine Übersetzung, die war... Da war nicht von den seienden Dingen die Rede, sondern nur von den Dingen. Und das werden Sie gleich merken, diese Veränderung dann in der siebten Auflage von Diels Kranz, also da hat Kranz dann nachgebessert und hat das Seiende noch reingebracht, das ist eine direkte Reaktion auf Heideggers Analyse des Satzes. Heidegger kritisiert also die ältere Diels-Übersetzung und seine These ist generell, dass man Anaximanders Satz bisher immer falsch aufgefasst hat, zu stark einfach als Satz eines Vorsokratikers oder Vorplatonikers gedacht hat, nämlich im Grunde, und das entlarvt sich schon in dieser Bezeichnung, immer von Platon her oder sogar von Aristoteles her, nämlich so, als ob man in dem Satz des Anaximander doch letztlich eine Art von Physik finden würde. Also doch irgendwie eine quasi physikalische Theorie über das Weltganze und insbesondere über das Apeiron als Hauptperson des Satzes sozusagen und als Stoff, Erklärungsstoff oder dergleichen. Nach Heidegger ist Anaximanders Satz keine Kombination von Naturbetrachtung einerseits, also woraus den Dingen in dem Teil, und Moral andererseits, denn sie zahlen einander Strafe und Buße. So weit waren wir auch schon gekommen. Ich wiederhole das nur nochmal. Heidegger sieht also auch die lange Tradition dieser, ich sag mal, physikalistischen Simplifizierung dieser sehr abstrakten Überlegung. Heidegger verschärft nun eine Deutung, die noch stärker vielleicht als bei Nietzsche und auch mit einem anderen Akzent den Prozesscharakter den reinen Prozesscharakter dessen herausbringen soll, was der Satz besagt. Und bei Heidegger geht es jetzt um die Zeitstruktur, die sich in jener Bewegung des Werdens zeigt. Und in jener Bewegung oder in jener Vergehensbewegung, die dann in irgendeiner Form Gerechtigkeit in diesen Gesamtkomplex einführt. Heidegger greift die Stellen heraus, an denen Anaximander von den Dingen spricht. Wobei da wörtlich nicht von den Dingen die Rede ist, sondern, da hat er recht, taonta. Das heißt nicht die Dinge, denn es ist abgeleitet von dem Verb sein. Eigentlich müsste man sozusagen wörtlich sagen, von den seienden Etwassen. Also, das Wort Ding legt mehr fest, es geht eigentlich nur um etwas, das ist. Also, es ist die Rede von den seienden Etwassen und davon, dass die Entstehung dieser Etwasse ist. Genesis esti. Also, Heidegger hebt jetzt ab auf diese Rolle, die das Wörtchen ist und sein in dieser Prozessvorstellung hat. Und, das können wir noch vorweg schicken, das Wort ist oder das Wort sein ist ja kein Prozesswort. Werden ist ein Prozesswort, aber sein oder ist ein Zustands, also eher ein Zustandsbegriff. Der Spruch spricht von dem mannigfaltigen Seienden im Ganzen, so Heidegger, ich zitiere. Zum Seienden gehören aber nicht nur die Dinge. Vollends sind die Dinge nicht nur Naturdinge. Auch die Menschen und die vom Menschen hergestellten Dinge und die durch menschliches Tun und Lassen erwirkten Zustände und bewirkten Umstände gehören zum Seienden. Auch die dämonischen und göttlichen Dinge gehören zum Seienden. All dieses ist nicht nur auch, sondern es ist sogar seiender als die bloßen Dinge. Die aristotelisch-theophrastische Vorstellung taonta seien diseonta, die Naturdinge im engeren Sinne, bleibt also durchaus grundlos, sagt Heidegger. Sie wird für die Übersetzung hinfällig. Aber auch die Übersetzung von taonta durch die Dinge, also jetzt nicht im Sinne von die physischen Dinge, sondern eben etwas allgemeiner die Dinge, trifft die Sache nicht, die im Spruch zur Sprache kommt. Heideggers Vorschlag, also man soll taonta mit die seienden Dinge oder das Seiende übersetzen. Noch wörtlicher seiende Etwas sozusagen. Aber das ist jetzt wirklich nicht sehr schön und Heidegger beschränkt sich darauf zu sagen, seiende. Sie treten als etwas konkret Existierendes erst hervor. Also seiend sind diese Dinge, indem sie erst etwas werden müssen, um zu sein. Das entspricht ja durchaus der Logik des Satzes. Die Dinge treten als etwas konkret Existierendes erst hervor, in ihren Grenzen und Unterschieden zu anderen. Dass sie dieses aber nicht aus dem Nichts heraus tun, sondern aus etwas anderem herauskommen, das ist nach Heidegger Anaximanders Punkt. Und dass die Dinge erst sein werden müssen, um zu sein, heißt, dass sie dieses Werden aus dem Apeiron heraus, aus etwas anderem heraus tun. Und das heißt, da ist noch etwas anderes. Das Apeiron ist auch. Es ist das Unbestimmte. In welchem Sinne kann es aber das Unbestimmte sein, wenn doch alles, was seiend ist, erst werden muss, um zu sein? Also ist das Apeiron nicht in demselben Sinne, wie die seienden Dinge sind. Es ist ja selbst nicht erst geworden, um zu sein. Das ist der Knackpunkt. Eine in der Tat vorhandene Widersprüchlichkeit sozusagen in dieser Überlegung. Und diese Widersprüchlichkeit kulminiert in der Doppeldeutigkeit des Wortes ist. Das eine, das Apeiron ist, die Dinge müssen erst werden, um zu sein, dann sind sie. Aber sie sind, sagt Heidegger dann, seiend in dieser speziellen Form, die das Apeiron nicht ist. Das heißt, sie sind als Gewordene was sie sind. Man kann es auch so ausdrücken. Das Thema des Satzes des Anaximander verschiebt sich nach Heidegger darauf, dass es um zwei Arten geht, zwei Formen, in denen etwas sein kann. Eine Form als konkret gewordenes und vergehendes Seiendes. Andere Form als diesem ganzen prozesshaften vorausliegende, zeitlose, im Werden zurücktretende, unbestimmte Seinsform. Also die zwei Varianten von Sein sind der Ausgangspunkt. Und jetzt ist der zweite Punkt, was ich eben ein bisschen falsch betont habe, dass der Witz ist, dass was das Aperon ist, das können wir uns ja sehr schlecht vorstellen, was das wohl für eine Art von Sein sein könnte. Dieses, was immer das ist, wird auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall definieren als das, was verschwindet, wenn das Seiende wird, was es ist. Heidegger fasst jetzt die Binnenlogik dieses Pfeils ins Auge, das könnte man auch hier machen, aber also wenn man das Werden betrachtet, als was kann man den Prozess des Werdens beschreiben, wenn es zwei Sorten von Sein gibt? Das Werden des einen Seins, des Seins des Seienden, und das Verblassen, das Verschwinden des Seins des anderen, nämlich des Unbestimmtseins, des Seins des Aperon. Wir haben also, wenn wir das jetzt mal ein bisschen, das dürfen Sie nicht abzeichnen, das ist zu schematisch, wenn wir diesen Pfeil mal auseinandernehmen würden, hätten wir einen Prozess, der vielleicht etwa so aussähe. Das Sein des Seins, sozusagen, des Aperon auf der einen Seite, verschwindet in dem Maße, wie das Sein des Seienden, also der Dinge oder der Seienden etwas, entsteht. Das wäre das Werden nach Heidegger. Also hier wird jetzt eine ganz kleinfieselige Logik, die diesen Prozess nochmal aufspaltet, eingeführt. Und die etwas verwirrende Rede von diesem doppelten Sein organisiert hat.
Also es irritiert mich, was Heidegger oder der Auslegung jetzt, weil sie in diese Richtung geht, die Tatsache, dass sich das Ganze auf Sein oder Nichtsein oder verschiedene Seinszustände fixiert hat, wodurch meines Wissens nicht um Sein von verschiedenen Zuständen zwischen Aperon und des Werdens auf der anderen Seite, sondern um das Bestimmte und Unbestimmte.
Wir können das auch als Bestimmtsein oder Unbestimmtsein nochmal übersetzen. Wir könnten auch sagen.
Aber Sie sind auf der einen Seite ist es unbestimmt und auf der anderen Seite sind es, also Seien. Nur auf der einen Seite ist etwas Unbestimmtes und auf der anderen Seite entfernt sich das von diesem Unbestimmten zu einer Bestimmtheit oder Bestimmung.
Ja, aber der Witz, den Heidegger jetzt hier noch zusätzlich einführt, ist, dass das Bestimmtwerden zugleich bedeutet, in eine andere Form von Sein zu wechseln, nämlich das Seinsein. Das Unbestimmte ist ja nicht in derselben Sorte.
Auch die Dämonen drin.
Nö, das hat mit Dämonen nichts zu tun. Ja, haben Sie mal ein bisschen Geduld. Man muss auf der Ebene jetzt nicht gleich irgendwie Verdacht gegen Heidegger haben. Das ist jetzt eine kleinteilige logische Operation. Und sie liegt in der Tat in den Sätzen, wie sie da oben stehen, drin, sofern, wenn man genau hinguckt, Genesis est. Ja? Das Werden ist. Also es gibt ein Sein des Werdens, ein Sein der Dinge, ein Sein des geworden sein und es gibt auf der anderen Seite etwas, was verschwindet, wenn etwas wird. Das heißt, zwei unterschiedliche Seinstypen wechseln hier sozusagen Standbein und Spielbein bei diesem Prozess des Werdens von etwas. Und Heideggers These ist nun, dass dieses Sein des Apeiron, also das Sein selbst sozusagen, das verschwindet, wenn etwas wird. Und das wiederkehrt, wenn etwas vergeht. Sozusagen als Folie mitläuft, sofern etwas als Bestimmtes ist. Ist es als Bestimmtes, ist es ja Bestimmtes nur, sofern es nicht unbestimmt ist. Und es wird wieder unbestimmt im Moment des Vergehens. Das heißt, dieser zweite Seinstyp läuft sozusagen mit. Und das ist auch logisch, denn sonst könnte man vom Sein des Seienden gar nicht reden. In welchem Sinne ist denn das Seiende Seiendes? Auf derselben logischen Ebene, wie das Apeiron ist. Nur, dass das Apeiron sozusagen auf der anderen Seite ist. Das Seiende, wenn es Seiend ist, ist aber außerdem noch Seiend. Also konkretes Ding oder was auch immer. Und diese Doppeldeutigkeit prägt den Prozesscharakter unserer Welt. Und die Konflikte zwischen den Dingen haben damit zu tun, dass sie sozusagen Seiend sind vor dem Hintergrund eines Seins, das sie nicht auch sein können, nämlich das Unbestimmtsein. Also sie lassen immer etwas weg. Sie sind nicht nur bestimmt, sondern sie sind nicht unbestimmt. In diesem Modus des Negiertseins, sozusagen des Nicht-Unbestimmtseins, läuft aber das Sein diesen Typs mit. Obwohl es selber nicht prozesshaft ist, sondern er selbst ist ohne Alter, wie auch immer. Also dieses Sein aus der Perspektive sozusagen von außen auf die Prozessewelt und auf die Dingwelt, dieses Sein ist seinerseits alterslos. Das ist die Warte, von der her wir das Sein des Seienden angucken können und auch danach fragen können, was ist denn das jetzt eigentlich, wie die Dinge sind.
Aber dann ist das Sein des Apeiron nicht Ist-Nennen?
Das kann man einfach Ist-Nennen. Ja, dann müsste man nur sagen, es ist das Ist in einem sozusagen tieferen Sinne, als das, wenn wir sagen, das Ding ist.
Ja, ja.
Das geht. Also man könnte sozusagen Klein ist und Groß ist schreiben. Ja? Das wäre absolut Heidegger gemäß. Ich wette, wenn er Tafeln gebraucht hat, hätte er so gearbeitet. Also Ist und Klein ist, ja. Das würde vollkommen ausreichen. Und unsere Sprache funktioniert auch so. Unsere Sprache ist an dem Punkt noch genauso wie die griechische Sprache. Wir benutzen die Copula, das Wort Sein in dieser mehrdeutigen Weise. Dass wir von allem, das auch nicht ist, immer sagen, es ist als Nichtseiendes sozusagen. So funktioniert unsere Sprache. Jetzt gibt es eine Menge Fragen. Ja? Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Sind die Fragen ganz dringend? Also so, ich habe jetzt ein Brett vor dem Kopf und kann nicht weiterdenken oder noch Zusatzfragen?
Also ich habe zwei Fragen. Eine davon ist nicht ganz.
Das muss man so denken. Und streng genommen ist sogar dann, wenn das Seiende ganz geworden ist, was es ist, also wirklich seiend ist, ein sozusagen hauchdünner Faden von Sein auch noch mit im Spiel. Also in gewisser Weise bleibt das immer doppelt belichtet, gleichzeitig. Denn indem das Seiende ist, was es ist, ist es logisch bestimmt immer noch in diesem sozusagen Apeironhaften, also im Sinne des Großen ist.
Aber worin besteht dann der Grund für den Konflikt zwischen dem Sein und dem Etwas?
Da Dazu hat Heidegger eine Theorie. Ich versuche das jetzt mal, wiederhole das nächstes Mal nochmal. Es bleibt, wenn in seinem Verschwinden das Unbestimmte sozusagen das Seiende aus sich entlässt. Etwas vom Sein in Großbuchstaben am Seienden, sozusagen auf der Rückseite des Seienden sozusagen im Spiel. Eine typische heideggerische Formulierung für diesen Prozess hier liefere ich noch nach, weil bei Heidegger hört sich das etwas anders an, als wie ich jetzt drüber gesprochen habe. Heidegger sagt zu diesem Prozess, das Sein in Großbuchstaben entzieht sich, indem es sich in das Seiende hinein entbirgt. Da kommt vielleicht noch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist, das Seiendwerden des Seienden, also dass es das wird, was es ist, ist ein Prozess der Entbergung nach Heidegger. Das heißt, es wird sinnlich wahrnehmbar. Ein Merkmal des Apeiron ist natürlich auch, dass es in keiner Weise da ist, ja, sinnfällig ist oder dergleichen. Und da, so kennen wir das Seiende, es ist das, was wir sinnfällig haben. Das heißt, was sich nicht verbirgt, sondern da ist. Das Sein wiederum ist verborgen. Und im Seienden natürlich sowieso. Deswegen diese etwas eigentümliche Formulierung, das Sein entzieht sich, indem es sich in das Seiende entbirgt. Das Abgrundhafte des Anfangs der Dinge bleibt jedoch als irritierendes Moment bestehen. Und das ist jetzt die Frage sozusagen mit dieser, nach dieser Situation unter den entborgenen Dingen, die Sein sind. Es ist nämlich dieses Seiende begrenzt. Und als Begrenztes haftet ihm das Problem der Begrenzung an. Die Frage, warum so und nicht anders? Warum ist es überhaupt? Warum ist etwas bestimmt? Wie kann es sein? Die Frage nach dem Anfang spätestens wirft also eine Art, ja, Unerklärlichkeit oder Abgründigkeit des Seienden, gerade indem es seiend ist, auf. Es schleppt sozusagen Fragen mit sich, das Seiende. Als Bestimmtes wirft sich immer die Frage auf, wie konnte es werden? Wie lässt sich der Anfang denken? Und großes Problem, noch größeres, wie lässt sich denn das Ende denken? Ich komme nicht aus mit einer sozusagen, mit einem logischen Repertoire, das nur aus Dinghaftem besteht, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie Entstehen und Vergehen, die Werden und Vergehen zu denken sind. Das heißt, als Begrenzte haben die Dinge, die Seienden, etwas an sich, das sie sozusagen in eine ungeklärte Offenheit hinausstechen lässt. Seiende Dinge werfen immer Fragen auf. Und zwar Fragen, die in dieses Abgründige führen, das sich letztlich nur klären lässt, wenn man diese Frage nach der Doppeldeutigkeit von Sein wieder ins Spiel bringt. Auch unser Dasein steht auf diese Weise in eine ungeklärte Offenheit hinaus, würde Heidegger sagen. Das heißt, wir können uns nicht als Dinge denken. Diese Frage nach dem Anfang, die Frage nach dem Ende, die Frage nach dem Warum so und nicht anders, die Frage nach der Begrenztheit, nach der Endlichkeit, der Zeitlichkeit, der Sterblichkeit, trägt sozusagen das, was das Seiende ist, weil es eben, ich sag mal, nur seiend ist, also seiend ist und nicht in sich. Und dieses Problem fasst Heidegger so, dass es immer Verborgenes gibt, das am Unverborgenen sozusagen haftet, und zwar in der Form, dass sich an dem, was ist, etwas entzieht. Dieses sich entziehende Moment ist das, was hier zu Widersprüchen, Widerstreit, Konflikt und dergleichen führt. Heidegger deutet nun ganz anders als Nietzsche diese widerstreitende Situation hier relativ kurz Pool, sage ich mal, relativ wenig moralisch oder als sozusagen gewaltvolle Situation, sondern eher, er spricht zwar von Destruktion und dergleichen, aber eher sozusagen im Sinne einer logischen Problematik. Ich komme auf die Frage, was für Heidegger Unrecht heißt, dann beim nächsten Mal zurück. Da gibt es natürlich noch eine Menge unausgedeutete Aspekte. Ich habe jetzt erstmal nur diese Überlegung, die das Werden und die Zeitstruktur im engeren Sinne betrifft, referiert. Ich gebe schon mal vorweg, die endgültige heideggersche Übersetzung dieses zentralen Passus bekannt. Es darf dann gelacht werden. Ich erkläre zum nächsten Mal noch ein bisschen genauer, wie Heidegger zu diesen kühnen Formulierungen kommt. Er interpretiert diese Formulierung mit den Dingen, die nicht, also die gemäß der Ordnung der Zeit Buße zahlen müssen, letztlich so, dass er vorschlägt als Übersetzung entlang dem Brauch, also diese Formulierung nach der Schuldigkeit, das ist ihm zu moralisch, er übersetzt das als Brauch, Üblichkeit, also so wie man es macht, entlang dem Brauch, also geschieht das Vergehen der Dinge in das hinein, aus dem auch ihr Werden ist, gehören nämlich, lassen sie Fug, somit auch Ruch, eines dem anderen im Verwinden des Unfugs. Das ist also Heideggers Übersetzungsvorschlag für dieses Problem, sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitanordnung. Das mit dem Unfug, da ist so ein Bindestrich dazwischen, erklärt sich so, das liefere ich schon mal vorweg, dass Heidegger dieses Problem, das ich vorhin beschrieben habe, als Hinausstechen, als sozusagen Anhaften des Verborgenes, vor allem frageförmiges, aber auch abgründiges, unheimliches, bedrohliches an den begrenzten, bestimmten Dingen, dass sich darin diese andere Dimension, diese Ebene zeigt, von der her wir sagen können, dass das Apeiron ist oder das Seiende ist. Das bezeichnet er als Fuge, Fugen in der Welt sozusagen. Die Dinge sind begrenzt, aber diese Grenzen sind nicht einfach nur Bestimmungslinien oder dergleichen, sondern sie sind auch Fugen, durch die etwas anderes durchblitzt, die sozusagen momenthaft diesen anderen Raum, diese andere Ebene von Zeit durchblicken lassen, die wir im Grunde in Anspruch nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass das Seiende ist. Und damit zwar einerseits begrenzt ist und so weiter, aber andererseits auch eine Dimension in sich trägt, von der her aus man das bestimmte Begrenzte denken können müsste, was aber nicht geht, weil diese Dimension wäre ja das Unbestimmte. Und vom Unbestimmten her kann man sozusagen nicht kategorial denken. Das sind also Fugen, oder ist die Fuge jeweils, die sich in der Ordnung der Dinge sozusagen zeigen kann. Deswegen kommt dann Heidegger auf Unfug, das erkläre ich beim nächsten Mal.